Hallo und herzlich willkommen zum Brand Bombe Podcast mit Thorsten Schröder und Silvi Schuster-Jahn von Visual Jump. Hier ist dein Upgrade zu den Themen Branding und Unternehmenskommunikation. In der heutigen Folge wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie du deine perfekten B2B-Kunden findest, warum das überhaupt so wichtig ist und wie du die passenden Kunden überhaupt definierst. Naja, es ist ja super wichtig, dass du weißt, an wen du deine Leistung verkaufen möchtest. Du willst ja nicht an irgendjemanden verkaufen und du willst auch nicht ewig lange Sales-Cycles haben, dass du permanent diskutieren musst über Preise, über Leistungen und du möchtest auch nicht, dass Kunden dein Angebot permanent vergleichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, wie deine Zielgruppe aufgestellt ist, wie deine perfekten Kunden aufgestellt sind, wer die sind, wo du die findest und welches Problem die haben, das du mit deiner Leistung lösen kannst. Das Interessante bei solchen Zielgruppendefinitionen ist ja, dass wir ganz verschiedene Hierarchieebenen auch haben. Wir können das ja sehr offen machen, also sehr, sehr breit gefächert und können aber immer kleinteiliger und immer persönlicher werden. Und das ist ja auch unser Ansatz, dass wir sagen, wenn wir Kunden definieren, dann möchten wir das so persönlich wie möglich haben, weil wir dann eine richtig gute Einschätzung haben, welche Probleme bzw. welche Überschneidung der Probleme die Kunden haben und wie du mit dem Messaging da auch reingehen kannst. Vielleicht, Silvi, du hast es bestimmt schon mal gehört, gerade dieses Große ist ja mehr diese sozioökonomische Einordnung nach Sinusmilieus. Da gibt es ja jedes Jahr so eine Karte, und da sind dann die Menschen eingeordnet in verschiedene Lager der Gesellschaft.
Ja, genau. Also da geht es auch um Altersklassen, oder? Nicht nur um Lager der Gesellschaft bei den Dinos-Milieus, ne?
Im Endeffekt eine generelle demografische Struktur halt, ja.
Genau, also grundsätzlich, vielleicht kennst du das ja auch, lieber Zuhörer, aus so Umfragen, die man manchmal macht. Da wird ja dann so abgefragt und abgeklopft, wie alt bist du, was ist dein höchster Bildungsabschluss, hast du Kinder, ja oder nein? Also das fließt alles zusammen in diesen sozioökonomischen, in diese sozioökonomischen Daten. Auf der Grundlage werden ja sehr viele Umfragen ausgewertet. Und genauso funktioniert es bei der Zielgruppendefinition. Ja? Oder wenn ich meine Kunden finden möchte, die perfekt zu mir passen, dann hilft mir das natürlich auch zu gucken, wen will ich ansprechen. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel ein Produkt habe oder eine Dienstleistung verkaufe, die sich an Mitte 30-Jährige richtet, oder ob ich eine Dienstleistung habe, die sich an Ü50-Jährige richtet. Dann werden sicherlich auch die Pain Points bei den Kunden andere sein.
Ja, wir haben ja in der Einordnung auch die Verhaltensweisen zum Beispiel mit drin. Also, welche mir da immer super krass hängen bleiben, sind die Early Adopters, weil ich mich da auch selber dazu zähle, glaube ich. Es sind die Leute, die zum Beispiel auch neue Technologien oder generell Neues super schnell annehmen, viel früher als andere zum Beispiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Leistung anbietest, die sehr neu ist, ja, sehr innovativ und vielleicht irgendwie auch mit KI zusammenhängt und einfach auch neue Technologie benutzt, dann wirst du eher Erfolg haben bei den Leuten, die solche neuen Sachen deutlich schneller und früher annehmen, als zum Beispiel sehr traditionelle Geschäftsleute zum Beispiel. Also der Herbert, 65, Geschäftsführer der Maschinenbau GmbH, ist da vielleicht nicht so zugänglich dafür, der immer noch sein Unternehmen führt mit Zettel und Stift, als, keine Ahnung, der Startup-Innovator, der sich selbst auf die Fahne schreibt, dass er einfach sehr zukunftsorientiert ist und modern unterwegs ist.
Und klimafreundlich.
Und klimafreundlich. Ja, und das ist im Endeffekt ja so dieses relativ breit gefächerte, offene auf gesellschaftlicher Ebene. Aber wenn du ja deine Zielgruppe bzw. deine Kunden wirklich kennenlernen willst, und das ist natürlich das Ziel, um wirklich auch die richtige Message zu finden, die richtige Botschaft, mit der du in deiner Kommunikation auch deine Kunden ansprichst, so dass sie im Idealfall direkt bei dir kaufen wollen und nicht zu jemand anderem gehen, ja, musst du natürlich deutlich persönlicher werden. Und da kommt natürlich Psychologie mit ins Spiel. Das heißt, jeder hat ja irgendwo auch eine psychologische Kaufmotivation. Zum Beispiel, dass er einen höheren Status bekommt oder Anerkennung von Familie oder einer Gruppe oder wie auch immer. Oder auch sich zugehörig fühlt zu einer gewissen Menschengruppe, Menschenkategorie. Rolex zum Beispiel. Rolex ist ganz klar Status. Fällt dir jetzt spontan was ein, was in diese Kategorie zutrifft, Silvi?
Ja, da fällt mir an erster Stelle Apple ein. Das ist zwar immer wieder ein Beispiel, aber Apple ist natürlich ein Statussymbol für manche, für viele. Also es gibt ja so eine richtige Apple Family. Oder mir fallen jetzt auch noch Autos ein. Manche fahren ja gerne schnelle Autos und nehmen das als Statussymbol oder also auch um Anerkennung zu erfahren, ne? Also so ein Auto repräsentiert ja auch einen gewissen Wert, den ich erwirtschaftet habe. Das kann sich eben einfach auch nicht jeder leisten.
Auf jeden Fall. Also da denke ich immer dran. In den USA zum Beispiel wirst du ja voll gefeiert, wenn du sowas erreichst und wenn du dir jetzt ein Auto für, keine Ahnung, eine halbe Million leisten kannst. Hier in Deutschland. Hier in Deutschland denken die Leute eher immer, du machst irgendwas mit Drogen. Aber ja, das ist natürlich genau das Thema auch bei dieser psychologischen Kaufmotivation. Weil du gerade Apple angesprochen hast. Es gab ja mal, ich glaube, ich habe es in ein paar Folgen schon mal erwähnt, diesen überragenden Werbespot von Apple, diesen Think Different Spot. Und das schafft natürlich auch dieses super krasse Zugehörigkeitsgefühl. Was also dieses wirklich, du hast ein Produkt für eine Zielgruppe, die anders sein will, die was bewegen will. Und natürlich fühlt sich dann jeder, der jemand anderen mit einem Apple-Produkt sieht oder gerade zu der Zeit einfach damals zugehörig und miteinander verbunden. Weil du ganz genau weißt, okay, wir vertreten dieselben Werte. Und das ist natürlich auch einfach dieses Gefühl dabei, ja, für die psychologische Kaufmotivation. Das löst ja auch schon ganz, ganz viel aus.
Ja, für die B2B-Kunden zum Beispiel ist das ja auch ein Lebensgefühl. Oder da geht es ja ganz viel auch um das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Also hier werde ich gut beraten oder hier habe ich einen Ansprechpartner, der kompetent ist und der mich einfach gut mit allem versorgt, was ich brauche. Um das nochmal auf die B2B-Kunden zurückzubringen, da ist es ganz wichtig, auch was du ausstrahlst. Und was du anziehen möchtest. Und da sind wir bei diesen Problemen, die du vorhin schon gesagt hattest. Die Kunden haben eben ein Problem und es gibt eine Schnittstelle mit dir. Und an dieser Schnittstelle findest du.
An dieser Schnittstelle findest du Sicherheit. Also im Endeffekt geht es ja auch darum, wenn du diese Schnittstelle gefunden hast und die Kunden sehen, dass du zum Beispiel kompetent bist. Das ist auch so ein Thema, warum Kundenstimmen immer super wertvoll sind. Dass du für andere Leute auch schon Erfolge erzielt hast. Ja, dann hast du auch wieder ein super krasses psychologisches Kaufmotiv und das ist einfach Sicherheit.
Stimmt, das wollte ich sagen. Danke, Tordi.
Gerne.
Ja, und wenn wir das jetzt alles zusammenführen und schauen, wie wir da noch ein bisschen konkreter einsteigen können, das ist ja alles noch relativ vage. Natürlich sind wir schon etwas konkreter geworden. Wir haben jetzt vielleicht eine Alterskategorie, vielleicht auch eine Branche definiert, wo wir hinwollen. Dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen, wir erstellen eine Persona. Also unseren Kunden stellen wir vor uns hin und sagen, diese Menschen wollen wir erreichen.
Im Endeffekt relativ konkret, ne?
Die Persona ist dann das Konkretisierte, was wir vorher aufgebaut haben durch diese Herangehensweise, dass wir diese Hierarchieebenen abarbeiten.
Im Endeffekt sagst du ja bei der Persona, du stellst dir quasi einen perfekten Kunden vor, oder?
Ja. Also so
Den
denke
baust
ich
du
mir
dir
das.
dann
Man
zusammen.
stellt den hin, genau, man stellt den vor sich hin. Weiß ich, nennt ihn Horst und sagt, Horst ist 33 Jahre alt, ist Inhaber einer IT-Agentur oder ne, eines IT-Unternehmens.
Ja.
Und genau, er braucht das und das.
Genau.
Und da kann ich ihm helfen.
Ja, auch generell was. Geil, wenn wir jetzt gerade mal Horst nehmen. Geil. Also, wenn Horst das tatsächlich hört, dann wird Horst sich bestimmt freuen.
Wenn Horst 33 Jahre alt ist und ein IT-Unternehmen hat.
Also, wenn wir jetzt wirklich mal den Horst nehmen, dann überlegen wir natürlich auch, der Horst ist 33 Jahre alt, hat ein IT-Unternehmen. Isst gerne Pizza, ist sportlich engagiert, hat zwei Kinder, ist sehr gebildet, weil er einen Doktor hat in IT, was weiß ich was. Und so schaust du dir auch den Kunden wirklich im Detail an, auf Basis von diesen sozioökonomischen Einordnen und die Einordnungen und diese psychologischen Kaufmotivation. Und in der Persona kategorisierst du ja den Kunden nochmal spezieller. Also auch, wie ist der Werdegang? Was hat er denn schon erlebt? Was macht er sonst drumrum? Abgesehen von seinem Business jetzt zum Beispiel.
Genau. Und auf diese Art und Weise finden wir dann eben auch Wege, wie wir Horst erreichen. Ne? Also, dass man da guckt, wo sich der Kunde aufhält. Ne? Also, wo bewegt sich Horst? Ist er vielleicht abends auf TikTok am Scrollen oder generell auf Social Media unterwegs? Ne? Oder guckt er sich eher Webseiten an, weil er da seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird? Oder schaut er sich YouTube-Videos an, ne? Also da, dass man da auch Kanäle findet, über die man Horst erreichen kann.
Genau. Das ist ja auch so ein Punkt, die Erreichbarkeit. Ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einem Kumpel und der ist zum Beispiel in der Industrie tätig. Und er meinte, wenn er seine Kunden erreichen will, zum Beispiel, er kriegt die nicht mehr ins Telefon. Und gerade im B2B-Bereich hast du ja voll oft diese Situation, dass du dann überlegen musst, okay, wie erreiche ich denn überhaupt meine Kunden? Wenn zum Beispiel nicht mehr übers Telefon oder sie antworten nicht auf E-Mails oder sowas, was machst du denn dann? Also da kommen ja dann eine Vielzahl von Wegen zustande, die du bespielen könntest, beziehungsweise die du nutzen könntest, zum Beispiel durch Content oder auch bezahlte Werbeanzeigen, um die Menschen zu erreichen. Aber du musst erstmal herausfinden, welchen Kanal nutzen die zum Beispiel. Meine B2B, ja, klar, wird immer häufiger LinkedIn. Aber du willst ja auch auf verschiedenen Wegen erreichen. Du willst ja nicht nur an ihrem Schreibtisch, sondern vielleicht auch in ihrem Privatleben irgendwie erreichen, dass sie abends auf dem Sofa sitzen, durch irgendein Social Media durchscrollen und vielleicht dein Gesicht auch nochmal sehen oder deine Message. Und da kommt jetzt im Endeffekt meiner Meinung nach, die tiefste Ebene auch von dieser Zielgruppendefinition zum Tragen. Und das ist halt die Kundenbefragung. Das heißt, du nimmst dir wirklich Kunden, die du schon hattest oder deine Bestandskunden und sprichst mit ihnen, warum haben sie die Leistung gekauft oder welche Leistung kaufen sie sonst in dem Bereich, also in deinem Bereich, welches Problem haben sie, wo wollen sie hin? Das sind alles solche Punkte, da kannst du ja wirklich dann diese Überschneidungen finden. Auch zum Beispiel, was nervt sie bei anderen Anbietern? Das finde ich ist immer so mit die geilste Frage. Was nervt dich eigentlich bei anderen Anbietern? Und dann kannst du nämlich als Anbieter selber ja mit deiner Positionierung genau da einhaken, wo andere einfach komplett fehlen.
Ja, total. Genau, auf diese Weise findest du zum Beispiel auch noch heraus, was sich Kunden vielleicht noch wünschen. Kannst also dein Angebot dahingehend vielleicht sogar ein bisschen anpassen und dann eben noch klarer definieren, wen du erreichen möchtest. Und ja, dadurch merkst du vielleicht schon, wird der Tunnel immer enger. Ja, also man kommt wirklich immer näher dieser einen Person, diesem einen Menschen, dem ich wirklich helfen kann und will. Und ja, umso klarer wird die Positionierung und alles, was darauf aufbaut, umso klarer sind die Werte, die du vertrittst nach außen und umso eher erreichst du die Menschen, die du erreichen willst, deine perfekten Kunden.
Das Spannende daran ist ja auch, weil du das jetzt gerade gesagt hast, desto besser erreichst du die auch und desto mehr lernst du die kennen. Es macht natürlich auch vieles einfacher, wenn du deine Kunden so gut kennst. Das heißt, du musst nicht irgendwie ewig lang deinen Content testen zum Beispiel und dein Messaging, dein Angebot, sondern du kannst das schon relativ detailliert aufbauen und musst es dann nur noch verifizieren, weil du dann siehst, wie der Markt darauf anspringt. Und das ist natürlich für dich als Anbieter ein Punkt, du sparst dir einen Haufen Zeit und du sparst vor allem auch einen Haufen Geld. Du musst eben nicht monatelang ausprobieren, weil das ist ja, was viele dann auch Hoffnungsmarketing nennen. Also du nimmst einfach mal irgendwas an und auf Basis dieser Annahme machst du einfach mal. Und das ist ja wirtschaftlich gesehen völliger Quatsch. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Mir ist gerade so ein Beispiel eingefallen. Also ein Vergleich. Im Grunde ist das, sind deine Kunden wie eine Schulklasse. Und du bist ja Lehrer. Und wenn du nicht vorbereitet bist auf den Unterricht, dann erreichst du halt keinen. Ne? Also du hast da in der Klasse sitzen, eine Klasse mit Schülern, die alle dasselbe Alter haben und die alle dasselbe erwarten. Ja, die gehen in den Mathematikunterricht und erwarten, jetzt kriege ich Mathematik beigebracht. Und dann kannst du sozusagen da stehen und musst dich natürlich vorbereiten entsprechend, also dass du eben Mathematik in der zweiten Klasse oder was auch immer dann unterrichtest. Und so ist auf beiden Seiten eben eine Klarheit da. Also die Kinder wissen, was erwartet sie, oder die Kunden wissen, was erwartet sie. Und du als Lehrer weißt, was du abzuliefern hast. So, damit eben die Klasse entsprechende Leistungen erzielt, zum Beispiel. Weil sie selber sind ja auch dazu verpflichtet, dann wieder, oder haben selber Kunden, die sie dann bedienen wollen, in dem Falle dann, indem sie Tests schreiben und Zensuren erreichen wollen. Als Beispiel fand ich ganz anschaulich. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Du kommst, wenn du deine Kunden erreichen möchtest, also die Klasse, kommst du um die Sichtbarkeit nicht herum. Also du musst da schon auftauchen, wo sie sich befinden. Du musst schon ins Klassenzimmer gehen und dich hinstellen und reden. Und so, glaube ich, können wir eigentlich eine gute Überleitung schaffen in unsere nächste Podcast-Folge.
Ja, voll gut.
Wo es dann darum geht, welche Wege hast du eigentlich, um sichtbar zu werden? Jetzt, wenn du jetzt nicht gerade Lehrer bist und eine Klasse hast, sondern eben B2B-Kunden hast, die du erreichen möchtest.
Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge vom Brand Bombe Podcast.
Ja, also wir hoffen, dass wir dir einen kleinen Überblick verschaffen konnten, wie du deine perfekten B2B-Kunden findest. Und ja, wünschen dir viel Freude dabei, deinen Tunnel so eng zu machen, dass du wirklich spot on die perfekten Kunden hast.
Schön, dass du bei der heutigen Folge des Brand Bombe Podcasts dabei warst. Und wenn du keine Tipps, Tricks und Insights zum Thema Branding mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns gern und hör das nächste Mal wieder rein. Weitere Infos zu uns und was wir machen, findest du auf unserer Website visualjump.de. Und falls du Fragen hast, dann zöger nicht, schreib uns einfach eine Mail, eine Direktnachricht auf Social Media oder ruf uns einfach direkt an.
Lass
Lasst krachen!
krachen!